Lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und uns berührst, uns Weisheit und Klarheit schenkst für dieses Thema Heilung. Wir brauchen deine Weisheit immer wieder ganz neu und befehlen dir diese ganze Zeit jetzt an und danken dir dafür und ehren dich. Amen.
Amen.
Also, wir nennen mal das Thema Heilung Grundauftrag der Seelsorge, also Heilung als eine Grundvoraussetzung, ein grundlegender Dienst für die Gemeinde. Darum geht es im Grunde genommen. Ich bin immer wieder sehr erfreut und mein Herz wird auch berührt, wenn ich so höre und erlebe, dass Jesus Menschen berührt. Ich erzähle euch mal ganz am Anfang ein Beispiel, fällt mir gerade so ein, was noch nicht lange her ist. Also, Anne-Maria habe ich den Jürgen schon erzählt. Meine Frau ist im Pflegeheim seit knapp 2 Monaten. Und da ging es also ganz, ganz schlecht. Und Blutdruck wurde gemessen 196. Und da sagte die Chefpflegerin, jetzt müssen wir den Rettungsdienst anrufen. Das geht so nicht, der muss ins Krankenhaus. Und da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir nehmen dabei. Wir beten jetzt erstmal und dann messen wir nochmal. Dann habe ich gebetet und nach einer halben Stunde, guten halben Stunde, wurde wieder der Blutdruck gemessen und der war, was denkst du, Claudia?
78.
Nee, das wäre ja zu wenig. Der war 130, also richtig gut. Da hat sie natürlich geguckt, ne? Und ich habe mich total gefreut. Bin in so einem Haus, ne? Auf einmal, du merkst, Jesus handelt, ne? Du betest und vertraust ihm. Aber das Thema ist natürlich groß herausfordernd für uns. Wir müssen miteinander überlegen, wie denken wir überhaupt über dieses Thema. Manchmal ist es ja so, da steht uns so unser Denken im Wege. Und darum heißt jetzt mein erster Punkt, Erneuerung des Denkens. Im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 heißt es, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Richtet euch nicht länger auf die Maßstäbe dieser Welt, fängt dieser Vers dann an. Also Veränderung, Erneuerung unseres Denkens, das ist so wie eine Kernherausforderung, könnte man sagen, für unser ganzes Denken im Glauben auch. Wir brauchen, wenn wir uns mit diesem Bibelwort anfreunden, sage ich mal, wirklich eine Erneuerung und Veränderung unseres Denkens. Wie wirkt sich das dann aus auf unsere Lebensweise? Ist natürlich auch eine entscheidende Frage. Der Blick in unser Bibelwort aus Römer 12 macht uns natürlich bewusst, dass Paulus uns in diesem Teil der Bibel eine besondere Herausforderung zumutet. Nämlich in einer ganz bestimmten Weise auch zu denken. Das geht also nicht darum, besonders kritisch oder distanziert zu sein, was wir sehen und beurteilen, sozusagen alles zu hinterfragen. Nein, wir sollen von der Realität des Himmels auf die Erde her hin denken. Wir haben das ja heute früh gebetet, wisst ihr wo? Im Vater unser, natürlich. Ne? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten das jeden Sonntag oder auch öfters, und uns vielleicht manchmal bewusst zu machen, was das eigentlich bedeutet. Ne? Was für eine Herausforderung das aber ist. Es könnte also sein, dass Paulus sagt, also das ist das tiefe Ziel von Gott her. Dass himmlische Wirklichkeit, bevor Jesus mal am Ende der Zeit wiederkommt, hier in unser Leben, in die Erde hineinkommt. In Matthäus 13, 39 heißt es, die Ernte ist das Ende der Welt. Aber es soll also noch eine Ernte geben. Eine wirkliche Ernte in unserer Welt. Gott will also die Art und Weise, wie wir als Christen über sein Handeln denken, mit uns verändern, könnte man sagen. Das ist schon revolutionär. Wir können auch sagen, das ist wie eine Rückkehr zu dem Ursprünglichen, zu dem Echten. Oder sagen wir, zur Realität des Neuen Testamentes. Also wenn die Weltsituation in eine entscheidende Phase gekommen ist, dann steht ja die Frage, wie viel Veränderung brauchen wir? Und dann entdecken wir natürlich auch einen großen Mangel an Führung, an Inspiration durch den Heiligen Geist. Wir brauchen wirklich so eine tiefgehende Erneuerung, auch eine Stärkung, auch Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Also diese Bitte um den Heiligen Geist ist ganz grundlegend. Sie ist wie elementar. Man könnte sagen, es ist wie eine neue Definition für ganz normales Christentum. Gott geht davon aus, dass wir auf der Erde seinen Willen tun. Dass sein Handeln real wird, Gestalt gewinnt, sichtbar wird. Manchmal vielleicht sogar, dass manche anfangen, was? Das hängt mit Gott zusammen, hätte ich gar nicht gedacht. So. Also die Bibel geht davon aus, dass wir die Welt aus der Perspektive Gottes sehen. So könnte man das auch sagen. Also wir einen Blick sozusagen wie in den Himmel haben. Eine Anregung, eine Erkenntnis, ja, eine Inspiration davon bekommen. Und das fordert schon ganz schön unser Denken, unseren Verstand heraus. Und unser Verstand ist auch beteiligt, wenn wir uns mit schwierigen Lebenssituationen, mit Krisen beschäftigen. Ein Ausdruck für die Realität des Reiches Gottes sind also Heilung und auch Befreiung. Es gibt ja oftmals viel Dunkles im Leben von Menschen, auch so, wo Dunkles Menschen total bedrängt und bedrückt, und dann sprechen wir von Befreiung, dass im Namen von Jesus das aus dem Leben verschwindet. Aber es geht auch um Hoffnung und Ermutigung, auch um große Barmherzigkeit und Liebe, die von Jesu Liebe angeregt und inspiriert wird. Man könnte sagen, in diesem Veränderungs- und Erneuerungsprozess hat Gott den Verstand zum Tor- oder Türhüter des Übernatürlichen gemacht. Darum müssen auch so unsere Gedanken diese Veränderung aufnehmen und sich dessen bewusst werden. Es ist gut, den Verstand nicht zu misstrauen. Der Heilige Geist kann ihn benutzen. Aber durch den Heiligen Geist wird sozusagen unser ganzes Denken, der Verstand, richtig in die Bahn genommen. Und das wird sich dann auswirken in alle Bereiche unseres Lebens. So kommen wir immer näher an das normale Christsein heran. Und es fällt uns leichter, mit diesem Thema Heilung umzugehen. Das wird wie selbstverständlich. In diesem Pflegeheim war, fällt mir gerade noch ein, so ein Beispiel zu dem Selbstverständlichen. War eine Angestellte und die hatte sehr Kopfschmerzen. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, wir können doch mal beten dafür. Das sagt sie ja. Und das fand ich total spannend. Habe ich für sie gebetet und es wurde wirklich besser. Sofort. Das begeistert, ne? Das macht uns immer wieder Mut, wenn wir sowas erleben, dass Jesus handelt. Einfach so.
Sind es Christen oder keine?
Unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ne? Das war mein erster Punkt, wo es um das neue Denken geht, dass wir uns sozusagen, sagen wir mal, auf die Bibel richtig einlassen, so könnte man es auch sagen. Ne? Zweitens, eine mehr allgemeine Einführung zum Thema Heilung. Wenn wir in die Geschichte der Kirche hineingucken, dann können wir viel Interessantes lesen und davon hören, durch die Jahrhunderte hindurch. Im Grunde genommen hat sich von den ersten Jahrhunderten her dieses Bewusstsein, dass die Gemeinde um Heilung betet, dass Menschen gesund werden, dass da Erneuerung passiert, ja, wie ein Stückchen verändert. Es ist schwächer geworden, aber es ist immer durch die Jahrhunderte, auch im Mittelalter, immer wieder irgendwo gegenwärtig gewesen. Es begegnen uns spannende Heilungsgeschichten bei den alten Kirchenvätern, von Augustin und von Luther, aber von vielen anderen auch. Ne? Interessant ist, manche haben sicher den Namen schon mal gehört, in der Biografie von Blumhardt zu lesen, 19. Jahrhundert in Württemberg, ne? Christoph Blumhardt. Und da steht in der Biografie drin, Heilungen waren das Normale, darum machten wir nicht viel Aufhebens davon. Ja, das ist auch spannend, ne? So eine Aussage. Kann man nachlesen in seiner Biografie. Geradezu atemberaubend sind die Berichte über außergewöhnliche Wunder und Heilungen bei der Erweckung in der Azusa Street. Wir haben davon schon mal gehört. Müsste mal lesen, das ist spannend, sag ich euch. Und zwar ist das in Kalifornien, bei Los Angeles. Ne? Da gab es 1906 bis 1910 so einen gewaltigen Aufbruch. Gibt es ein Buch mit dem Titel von Tommy Welsche, Wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street. Da werden so Erlebnisse berichtet, die können uns ins Staunen versetzen, richtig ins Staunen.
Ist das ein Volksstamm oder was? Azusa?
Nee, das ist die Straße heißt so. Und das, ist das heißt so, in dieser Straße, in einem besonderen Gebäude dort, was die da so gemietet hatten, war so über mehrere Jahre so ein gewaltiger Aufbruch. Aha. Und dieser Aufbruch hat sich oder hat eine große Auswirkung weltweit gehabt. Ne? Es ist wie, man könnte auch sagen, so eine Geburtsstunde auch der Pfingstbewegung mit. Der Pastor Seimer, der dort einer der Hauptpastoren war, hatte 1910 so einen prophetischen Eindruck. Und da heißt es, in circa 100 Jahren wird es eine noch größere Ausgießung des Heiligen Geistes geben. Und zwar mit einer weltweiten Dimension, also in der ganzen weiten Welt. Und man muss heute sagen, besonders in Ländern von Asien und Afrika ist das schon zu erleben. Wirklich, gewaltig. Aber auch Berichte aus der zum Beispiel Bethel-Gemeinde in Kalifornien, weil es ja auch schon mal was gehört hat. Ich habe heute den einen Pastor mal in der Predigt zitiert, den Bill Johnson. Sind außergewöhnliche Heilungen erzählt. Grundlegend ist interessant, mal die Definition der Weltgesundheitsorganisation zu hören, aus dem Jahre 1989 ist das formuliert. Da heißt es, Gesundheit ist ein dynamischer Zustand vollkommenen körperlichen, mentalen, sozialen und spirituellen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Also ich kommentiere das nochmal kurz. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, eigentlich wenn man richtig von Gesundheit spricht, ne, da sollen nicht nur irgendwelche organischen Krankheiten oder Schmerzen oder sonst was weg sein, sondern da soll es einem auch so im ganzen psychischen gut gehen. Und im Miteinander, in den sozialen Beziehungen, das ist interessant, weil nämlich die Bibel das, Man könnte sagen, in gleicher Weise singt, ne? Wir kommen zu einer weiteren Kernaussage im dritten Punkt, und zwar: Heilung ist Ausdruck des Wesens Gottes. Wir alle kennen den alttestamentlichen Begriff im Hebräischen Shalom, haben alle schon mal gehört, ne? Irgendwo schon mal gehört. Und das, wenn man das so übersetzt, bedeutet das Heil und Harmonie und Wohlergehen, Segen und Glück und Sicherheit. Aber auch der Name Jesus, Jeshua, im Hebräischen, beinhaltet Heil und Rettung und Erlösung. Also die Bibel bezeugt den Heilungswillen Gottes mit vielen, vielen Hinweisen. Man könnte sagen, das entspricht dem Wesen Gottes. Dafür gibt's ganz viele Beispiele, die will ich jetzt nicht alle vorlesen aus der Bibel. Da könnten wir eine Fülle von Bibelstellen nennen. In der Apostelgeschichte Kapitel 10 heißt es mal, da sagt der Petrus in einer Predigt von Jesus, der jeden heilte, der zu ihm kam. Oder wir denken an dieses prophetische Wort aus Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheit und auf sich unsere Schmerzen. Ne, kennen wir alle. Das wird meistens am Karfreitag gelesen. Oder es heißt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, er machte alle Kranken gesund. Oder im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Also, ganz umfassend und vielfältig kommt das in der Bibel vor, und das ist so wie ein Kernaspekt des Wesens Gottes. Wir bringen das nochmal in einer anderen Weise, in Punkt 4 auf einen anderen Punkt, nennen das: Heilungen sind Zeichen des Reiches Gottes. Also die Heilung von Jesus hängt auch zusammen mit dem Alten Testament schon. Also besonders, was bei Jesaja steht, was ich gerade genannt habe, Jesaja 53, vor war, er trug unsere Krankheit und auf sich unsere Schmerzen. Die meisten werden das kennen. Wir können auch sagen, da ist schon was angekündigt worden. Wir nennen das ja Prophetie, ne? Wenn sowas angekündigt worden ist, und das erfüllt sich. Die Prophetie erfüllt sich. Ein neues Zeitalter hat mit Jesus begonnen. Und genau das geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. So sind also Heilungen immer auch so wie ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes wirklich mitten unter uns ist. Und zugleich sind sie natürlich auch ein Gnadengeschenk Gottes. Es gibt nun eine Fülle von Bibelstellen, die das, was ich jetzt eben gesagt habe, wie unterstreichen oder belegen, ne? Also, es fängt im Markus-Evangelium Kapitel 1, 15 an. Das habe ich nicht aufgeschrieben, mal sehen, ob ich es aus dem Kopf richtig zitiere, ne? Das Reich Gottes ist neu herbeigekommen, glaubt an das Evangelium, steht da zum Beispiel. Oder auch in Lukas 4 steht das, als Jesus das mal in der Synagoge vorliest, so aus Jesaja, dann sagt er, heute ist das erfüllt. Das ist also mit mir passiert und geschieht mit mir. Und in vielen anderen Stellen. Oder im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28, heißt es, da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also da kündigt Jesus an, habt Vertrauen zu mir und erwartet einfach, dass von mir Heilung und Hilfe und Freiheit geschieht. Das war der Punkt 4. Und jetzt kommt fünftens. Der ist ganz kurz, der Punkt, aber ganz wichtig. Und zwar Heilung für Körper, Geist und Seele. Erinnert euch, ich habe so diese Definition von der Weltgesundheitsorganisation gelesen und da war so eine umfassende Sicht genannt. Ne? Und genauso eine Sicht hat auch die Bibel, ganz umfassend. Es geht um eine Erneuerung der ganzen Person. Das Verhältnis zu Gott, das Verhältnis zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zur Umwelt. All das ist wichtig. Also, ich mache das mal noch ein bisschen konkreter. Was bedeutet das auch das Verhältnis zu mir selbst? Wenn ich kein Ja zu mir selber habe, das kann ganz viele Ursachen haben, dass mich Menschen verletzt haben und so, ne? Und wenn ich sozusagen mich immer wieder ablehne und gar nicht Ja zu mir sagen kann, da brauche ich an dieser Stelle eine Hilfe von Gott. Wie das geschieht, können wir noch besprechen, ne? Oder wenn ich laufend Stress und habe mit meinen Mitmenschen, macht es das Leben auch sehr schwer, ne? Und wenn ich natürlich irgendwelche körperlichen Beschwerden habe, dann ist das wieder dieser andere Bereich, der auch Hilfe und Heilung braucht. Es gibt eine Bibelstelle, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, die lese ich uns mal vor. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und jetzt kommt's, und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Da ist es also genannt, Geist, Seele und Leib, also Geist, Seele und Körper. Ne? Da haben wir diese Einheit, die die Bibel sieht. Gucken wir mal noch ein bisschen genauer in die Bibel hinein. Also der vierte Punkt heißt jetzt mal Krankheit und Heilung im Neuen Testament. Wenn jemand jetzt seine Bibel zur Hand nehmen würde, braucht ihr jetzt nicht, und so einen Text mag im Neuen Testament, ne? Und alles bunt markiert, was mit Heilung zusammenhängt, dann wird es richtig bunt in eurer Bibel. Nämlich 30 bis 40% von den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ne, sprechen von Heilung. Und nirgends steht, das kommt nicht mehr vor. In dem griechischen Urtext gibt es unterschiedliche Worte für Heilung. Eins sage ich euch mal, das versteht ihr, das Griechische, sofort. Da steht nämlich Therapeio. Versteht ihr, ne? Ganz klar. Also da geht es um Dienen, um Pflegen, einen Gesundungsprozess einleiten, so könnte man das nennen. Ne? Und auch für Krankheit gibt es unterschiedliche Worte. Die lese ich euch jetzt nicht alle vor, die griechischen Worte. Die könnt ihr euch sowieso nicht gleich merken. Ne? Aber wenn wir mal zu Ephesus gucken, die Heilungstätigkeit von Jesus war ganz vielfältig. Also, da hat Jesus einfach gesprochen und Heilung ist passiert. Oder Jesus hat jemanden die Hände aufgelegt durch eine Berührung. Heilung ist passiert. Oder auch durch Berührung und das Wort. Es gibt sogar für uns ganz merkwürdige Beispiele, da hat Jesus Speicher benutzt und Heilung ist passiert. Und es gibt auch Beispiele, wo die Kranken gar nicht da waren, wofür sie gebetet worden ist. Also wir könnten sagen, die Methode, die gibt es gar nicht. Gibt nicht die Methode im Neuen Testament, sondern eine große Vielfalt. Eine Besonderheit stellt das Gebet der Ältesten dar. Wer kann denn das aus dem Kopf zitieren, wenn wir die Annemarie gleich mal rausmachen? Oh ja. Machen wir mal. Was steht? Jakobus 5, die weiß das. Das war frech jetzt. Aber wir müssen immer ein bisschen Spaß miteinander machen. Ne? Also, ist jemand krank unter euch? Der rufe zu sich, wie geht's weiter? Bruder Klaus weiß das ganz genau.
Die Ältesten und die werden beten mit ihm. Immer der Sünden bekennen
wir. Ja, dabei. Telefon, genau. Der Bruder Klaus weiß das natürlich.
Muss er ja wissen, ne?
Ja, klar, ne? Alles klar, ne? Also, und dabei ist noch, und sie werden ihn salben mit Öl, das Gebet des Glaubens und den Brandherrn. Spannend, ne? Hast du Öl einstecken?
Ja.
Ja? Super, ich auch. Ja, das ist meine Ölflasche. Werden wir nachher nochmal drehen.
Eigentlich schneller.
Ja, schneller. Schwache Größe. Also, da müssen wir ein bisschen Spaß haben. Ne? Ja. Und dann gibt es noch Gaben der Heilungen, steht in 1. Korinther 12, da sagt Paulus, bei den Gaben des Heiligen Geistes gibt es auch Gaben der Heilungen. Das heißt nicht, dass das jemand sozusagen in der Tasche hat und einfach so immer anwenden kann und denkt, ich habe die Gabe der Heilung, passiert hundertprozentig immer. Nee, es ist, ich würde es so deuten, bei manchen erleben wir, dass Gott sie stärker benutzt im Heilungsdienst. Vielleicht kann man es so sagen. Und dann gibt es noch die Stelle in Markus 16, Vers 17 bis 20. Jetzt wollen wir mal sehen, wer das aus dem Kopf kann. Das fragen wir nicht den Bruder Klaus. Mal die Damen auf den Sofa fragen. Die Zeichen aber folgen werden denen, die glauben, sind...
Angelehrt.
Nee, doch. Genau, ich muss das jetzt nicht wissen. Nee. Na, wer weiß es denn?
Lange gehen und blinde sehen?
Nee. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser machen. Okay. Das ist diese Stelle bei Markus 16. Ne?
Und wenn sie was Giftiges essen, wird sie nicht schaden.
Genau. Ja, aber das Besondere ist, die Zeichen, die folgen werden denen, die glauben. Ne? Unser Thema von heute Vormittag. Glauben fordert uns heraus, auch zu erwarten, dass durch uns Jesus handelt. Und dann ist natürlich in der Apostelgeschichte vielfältig noch von solchen Geschichten die Rede. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich mache mal noch ein paar wenige Punkte und dann können wir gerne auch noch ein bisschen ins Gespräch kommen, dass es nicht zu viel wird. Ne?
Möchtest du was trinken noch?
Nee. Alles gut. Also, 7. Punkt. Heilung, Auftrag Jesu an seine Gemeinde. Die Evangelien berichten mehrfach von der Beauftragung Jesu an seine Jünger. Also, in Matthäus 10 steht das, in Lukas 9 und Kapitel 10. Und dann habe ich eben Markus 16 nochmal erwähnt, hatten wir gerade, ne? Also, da geht es darum, Reich Gottes zu verkündigen, umzukehren zu Jesus, Kranke zu heilen und dämonisch belastete Menschen zu befreien. Da gehört also dann auch das 1. Korinther 12 dazu mit den Gaben der Heilungen und das Gebet der Ältesten, was wir vorhin hatten. Aus Jakobus 5 ist jemand krank unter euch, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Übrigens, muss ich euch vielleicht mal erzählen, als junger Pfarrer hast du von nichts eine Ahnung. Jedenfalls von nicht viel, ne? Und ich kann mich nicht erinnern, dass das in meinem Studium vorkam. Und dann, in meiner ersten Gemeinde bei Rochlitz in der Nähe, ne? Da war eine junge Familie mit dem kleinen Kind, das war total krank, also körperlich und psychisch krank, also schwerst behindert und tobte und fiel in die Scheibe und die mussten nicht mehr aus noch rein. Und da kommt doch der junge Vater zu mir und sagt, könnten wir nicht mal über Jakobus 5 beten? Was machst du da, wenn du das noch nie gemacht hast? Und habe ich noch einen anderen Kirchversteher dazu geholt.
Zum Theologieprofessor werden.
Ja, der ist nur auch so genau wie ich will. Manche schon. Und dann haben wir die Bibelstelle gelesen, ne? Und gebetet. Das erste Mal in meinem Leben. Ne? So. Und dann haben wir erlebt, dass es wirklich besser geworden war. Also diese schlimmen Anfälle waren weg. Der Rochwitzer Kinderarzt, der hatte gesagt, dieses Kind wird nie in irgendeiner Weise förderungsfähig sein. Und das war medizinisch sicherlich völlig korrekt. Und heute lebt dieser Ralf noch, ich kann mich noch gut an ihn erinnern, und ist in einer Behindertenwerkstatt. Das ist ein Riesenwunder. Der ist also nicht hundertprozentig, wie wir das so denken, gesund geworden. Aber so eine starke Heilung, eine so starke Veränderung, gewaltig war es. Das war mein erstes Erlebnis mit dieser Bibelstelle. Das war wirklich spannend. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, das hat mir auch ganz viel Mut gemacht. Ne? Gut.
So. Wie alt warst du damals? Ich hatte so eine Lehre gemacht vorher.
Nee, ich war ja schon Pfarrer.
Ja, bevor das Studium.
Ich bin mit 25 Jahren ordiniert worden.
Ach so.
Ja, ich war der Jüngste im Studium. Das ist eine besondere Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht. Ja, also Heilung gehört zur Kernkompetenz der Gemeinde Jesu. Und Paulus sagt mal in Epheser 1, wir sind Erben Jesu Christi. Und es ist, denke ich, ganz wichtig, ich bringe es mal so auf den Punkt, dass wir ganz sehr ermutigt sind, dass wir Hoffnung haben. Und manchmal ist es wirklich wichtig, mutig zu sein. Und vielleicht sagt mir jemand, ich könnte doch mal für dich beten, die Person sagt, nee, das will ich nicht, da kannst du nicht machen. Ne? Aber es wird immer wieder Situationen geben, wo wir für jemanden beten können und wo wir mehr und mehr darin wachsen und reifen und sagen, ja, ich will Jesus vertrauen, ich will dieser Sicht der Bibel vertrauen. Ne? Und das ist ganz wesentlich und wichtig. Es gibt natürlich in der Geschichte der Kirche vielerlei Strömungen. Da habe ich jetzt vieles mehr aufgeschrieben, das trage ich euch jetzt mal nicht alles vor. Das wird zu ausführlich. Wo vieles in Frage gestellt worden ist. Mark Anderson hat, sein Amerikaner, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Autorität, die Vollmacht, die Gott den Menschen gab. Und in diesem Buch führt er genau das nochmal so aus, was ich schon mal so ein ganzes Stückchen versucht habe, jetzt so rüberzubringen. Und ich denke, das ist ganz wesentlich und wichtig. Wir brauchen diese tiefe Herausforderung, uns auf die Wahrheit des Neuen Testamentes wirklich einzulassen. Ich überspringe mal jetzt einen Punkt und nenne jetzt mal meinen neunten Punkt, Heilung und Glaube. Heilung und Glaube, wie ist das eigentlich? Hier entdecken wir im Neuen Testament ganz viel Verschiedenes, ganz unterschiedliche Zusammenhänge auch. Also es kann zum Beispiel so sein, dass derjenige, der krank ist, sozusagen die handelnde Person ist, nicht? Wer unter euch krank ist, rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Das wäre das. Da wäre also der Kranke die Person, die jemanden um Heilung bittet oder darum bittet, dass andere zu ihm kommen oder wie auch immer. Aber es gibt auch Beispiele im Neuen Testament, da ist nicht prinzipiell Glaube die Voraussetzung. Das ist ganz komisch. Hat jemand ein Beispiel? Jesus hat mal für 10 Aussätzige, Leprakranke, gebetet und hat sie alle geheilt. Und einer kehrt um und bedankt sich bei Jesus. Und Jesus lobt ihn wegen seines Glaubens. Die 9 anderen? Fehlanzeige.
Weiß man nicht.
Weiß man nicht, ne? Kann man auch sagen. Es gibt auch Fälle, wo Jesus der Person dann sagt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Personen kommen dann wie in eine neue Glaubensbeziehung, sind aufgebaut, sind ermutigt im Glauben. Heilung kann auch dazu dienen, das wäre nochmal ein anderer Punkt, dass jemand wie zum Glauben ermutigt wird und zum Glauben kommt. Oder Petrus heilt einen gelähmten Mann in Lydda, das steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Oder manchmal gibt es auch ein Beispiel, da fehlt Glaube. Also mangelnder Glaube kann das Gebet um Heilung lähmen. Das ist dieses Beispiel mit den mondsüchtigen Knaben. Da sagt Jesus, mit eurem Glauben ist es ein bisschen schlecht bestellt.
Zu seinen Jüngern.
Ja, ja, das sagt er zu seinen Freunden. Das kann jetzt ja auch mal passieren, ne? Genau. Und Unglaube kann Heilung auch einschränken. Das ist so ein Beispiel, als Jesus in Nazareth ist und die sagt, na Mensch, den Jesus, den kennen wir doch, der hat doch hier gelebt mit dem Josef zusammen, hat dort Zimmermannsarbeiten gemacht, so ungefähr, ne? Kennen wir doch. Und da heißt dann, wegen ihres Unglaubens konnte Jesus nicht viel Heilung machen. Das gibt's also auch. Man könnte auch von Kontaktpunkten des Glaubens sprechen. Andreas Herrmann, wenn ich mal ihn kenne, in Wiesbaden, der spricht so gerne von Kontaktpunkten des Glaubens. Er sagt, also, wenn wir die Hand auflegen, ist das im Sinne des Neuen Testamentes. Oder beim Abendmahl können wir auch darum bitten und erwarten, dass Heilung passiert. Oder das Salben mit Öl. Oder einfach, wenn wir die Heilungszusagen Gottes in Anspruch nehmen. Oder auch, wenn der Heilige Geist uns ein Wort der Erkenntnis gibt. Also es kann sein, wir beten und sagen, Heiliger Geist, hilf uns doch, gib uns auch Erkenntnis, was du heute bei irgendeiner Person tun willst. Ne? So ungefähr. Und da könnte es passieren, du hast vielleicht einfach ein Wort. Plötzlich kommt dir Herz in den Sinn. Und dann sagst du das in der Versammlung, wo du gerade bist. Ist vielleicht jemand, der Herzprobleme hat? Und es meldet sich jemand und betet dafür. Und die Person merkt, das wird besser. Könnte sein, ne? Zum Beispiel so. Oder irgendetwas anderes. Besonders ist natürlich immer wieder, wenn wir darum bitten, dass Gott in seiner Gegenwart da ist. Deswegen bete ich gerne, wenn ich für jemanden bete und sage meistens als erstes, Heiliger Geist, komm mit deiner Gegenwart. Komm jetzt mit deiner Gegenwart. Ne? Jetzt lautet mein nächster Punkt. Ne? Das ist sicher noch. Na gut, das machen wir noch. Ein Stück noch, ne? Könnt ihr noch zuhören?
Ja, ja.
Also mein nächster Punkt ist ein ganz schwieriger. Wenn keine Heilung geschieht, was wird man denn da sagen?
Aber wichtig ist es.
Ja, ja. Jetzt fragen wir mal nicht den Bruder Daniel, sondern mal andere. Haben wir andere eine Antwort? Was würdet ihr denn antworten? Ist gar nicht einfach, ne?
Ganz platt könnte man sagen, war kein Glaube da. Du glaubst zu wenig. Aber das gefällt mir gar nicht, ja?
Gefällt mir auch nicht. Ich denke, das sage ich nie jemandem.
Ich denke, man muss es aushalten. Aha. Dass man
noch keine Zeit hat. Mhm. Könnte auch sein. Also meine erste Antwort ist sehr ähnlich, ne? Die erste Antwort bleibt nämlich, wir wissen es nicht. Es ist Gottes souveränes Handeln, ne? Ja. Gottes souverän. Bitte?
Gottes Wille.
Nee, das würde ich nicht so sagen. Nee, da kommen wir nochmal drauf.
Ja.
unsere Erkenntnis natürlich auch Stückwert. Mangel an Glauben gibt es natürlich. Ne? Also das müssen wir aber ganz liebevoll formulieren. Das wäre mein zweiter Punkt. Ne? Dass wir jemanden einladen, komm, lass uns nochmal neu vertrauen oder so. Aber jetzt nicht so, so wie jemand was um die Ohren hauen. Ne? Du glaubst nicht richtig oder so. Das sollten wir nie machen. Das dritte ist eine falsche Leidenstheologie. Also Gott legt dieses Leiden auf und so. Das ist eine ganz gefährliche Haltung. Manchmal gibt es eine Situation, das wäre der vierte Punkt, dass jemand wie herausgefordert ist zu einer Veränderung der Lebensweise, zur Umkehr zu Gott hin. Ein fünfter Punkt ist ganz wichtig. Sünde wird festgehalten. Also besonders betrifft das, wenn man niemanden vergeben will. Das habe ich schon oft erlebt, ne? Wenn man jetzt sagt, nee, dieser Person vergebe ich grundsätzlich nicht. Da bleibt wie so ein Stachel im Leben. Ne? Wir können uns nachher gerne nochmal über manches austauschen. Ne? Der sechste Punkt heißt, eine fehlerhafte Diagnose. Vielleicht muss erst um innere Heilung gebetet werden. Vergebung braucht es, Befreiung zum Beispiel. Der siebte Punkt, es wird zu allgemein gebetet, zu unpräzise. Manchmal muss man eine Sache ganz genau und präzise ansprechen. Der achte Punkt heißt Verweigerung medizinischer Hilfe. Manchmal als neuntens ist ein falscher Zeitpunkt, wo man muss, der Heilungsprozess ist im Gange, man muss immer wieder beten, sollte immer wieder beten. Der zehnte Punkt, die Gesundheit ist aufs Spiel gesetzt worden oder wird aufs Spiel gesetzt durch ungesundes Essen oder Trinken zum Beispiel. Elftens, es betet nicht die richtige Person. Manchmal sollte jemand anders nochmal beten, wie auch immer. Oder das ganze Umfeld, zwölftens, ist störend. Und wir dürfen natürlich wissen, besonders betrifft das ja auch ältere Menschen, wenn wir für sie beten, dass wir die Erwartung des ewigen Lebens haben. Und sozusagen der Tod eine Erlösung ist, im Himmel ist keine Krankheit mehr. Das betrifft aber ältere Menschen in der Regel. Ne? Und ich bete zurzeit immer wieder, meistens jede Woche einmal, für eine junge Mutter mit zwei Kindern, verheiratet mit Krebs. Und da bete ich natürlich jetzt erst einmal nicht um die Ewigkeit. Ne? Das ist eine riesen Herausforderung, obwohl medizinisch das ganz schwierig ist. Aber ich erwarte an dieser Stelle noch und glaube noch für Wunder Gottes. Das ist eine riesen Herausforderung. Und gar nicht so einfach. Ich erzähle euch jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht so ohne. Ne? Und jetzt habe ich noch eine lange Liste mit Hindernissen auf dem Weg zur Heilung. Da gibt es auch ein Buch mit diesem Titel von Mark Anderson. Ein sehr lesenswertes Buch. Ich nenne euch mal die wichtigsten Aussagen aus diesem Buch. Da nennt er zum Beispiel mangelnden Hunger nach Heilung, also eine Sehnsucht nach Heilung. Wenn sich Heilung, ich zitiere ihn mal, wenn sich Heilung nicht sofort manifestiert, glauben viele Menschen, dass es vielleicht nicht Gottes Wille ist zu heilen. In Wahrheit ist es natürlich Gottes Wille zu heilen, aber möglicherweise gibt es Hindernisse, um eine vollständige Heilung zu empfangen. Andererseits bedeutet das Ausbleiben der physischen Manifestation der Heilung nicht zwingend, dass es Hindernisse gibt. Ich will das nochmal sagen, manchmal wird doch so vielleicht ganz fromm gesagt, ja, wenn die Heilung soll nur passieren, wenn es Gottes Wille ist. Gott will grundsätzlich immer heilen, aber wir haben nicht eine perfekte Antwort darauf. So, ich benutze das nie, wenn es Gottes Wille ist, weil das wie ein Ausweichen ist. Ich vertraue einfach darauf, dass Gott in irgendeiner Weise handelt. Den nächsten Punkt habe ich vorhin schon mal irgendwie erwähnt, den Leid vernachlässigen. Also es gibt so grundlegende Hindernisse für Heilung wie Rauchen, Trinken, Drogen, Faulheit. In Sprüchen heißt es mal, ein Säufer und Schlemmer verarmt und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Ein ziemlich hartes und krasses Wort, ne? Wir sollen uns also um unseren Körper kümmern, sagt die Bibel. Ein nächster Punkt, es wurde kein Same für Heilung gepflanzt. Also, es wurde genau das, was wir jetzt machen, nicht gemacht. Dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, ne? Das ist der Punkt. Es braucht wirklich eine gute Information über das, was die Bibel zum Thema sagt. Und manchmal ist es so, ein nächster Punkt, es fehlt einfach so die Erkenntnis zu diesem ganzen Thema.
Es liegt dann an der Verkündigung eigentlich.
Zum Beispiel. Es gibt auch eine Bibelstelle, wo Gebet und Fasten genannt ist. Das gibt es natürlich auch. Und dann gibt es Situationen, wo bedrängende, bedrückende Mächte Heilung blockieren können. Sie können seelische und körperliche Heilung blockieren. Es braucht Liebe und Barmherzigkeit. Das wäre ein nächster Punkt. Oder manchmal hat auch die ganze Geschichte von Theologie und Kirche geprägt, von Wissenschaft, wo das Thema Heilung überhaupt nicht mehr eine Bedeutung hatte. Sag's mal so. Angst kann eine massive zerstörerische Wirkung haben. Eine der tiefsten Ursachen für eine innere Not und Blockierung ist Angst. Manche Menschen sind in wirklich einer Atmosphäre der Angst aufgewachsen, herangewachsen, auch erzogen worden. Manchmal ist Angst von Mutter und Vater her tief eingeprägt worden und übernommen worden und ist so zu einer grundlegenden Haltung geworden. Das gibt es bei vielen Menschen. Noch ein Punkt, ein falsches Denken. Wir haben am Anfang von Erneuerung des Denkens gesprochen. Wenn wir Gott nur für die Probleme verantwortlich machen, schließen wir die Tür zur Freiheit von diesen Problemen. Und wenn sich dann so Traurigkeit einschleicht und wir sie festhalten, dann kann das das Leben sehr beschweren. Die Bedeutung des Heiligen Geistes ist ganz wesentlich und wichtig. Wenn wir Freiheit für den Heiligen Geist haben, ist das ganz wesentlich. Es gibt sogar Untersuchungen, dass das Sprachengebet hilft, das Immunsystem aufzubauen. Jesus hat mal dieses Beispiel vom Feigenbaum benutzt und da ging es um die Wurzel. Das ist etwas ganz Wesentliches und Wichtiges. Oftmals kommt es sehr darauf an, dass wir um die Wurzel wissen. Wenn wir das erkennen, kann man das sehen? Das ist ein Baum. Ich mach's mal deutlich. Hier geht es um Früchte. Das ist der Stamm, das sind die Verhaltensweisen. Aber unter der Erde sind die Wurzeln. Und das Wesentliche ist, wir müssen an die Wurzeln kommen. Es hilft nicht, mir geht es schlecht und wir beten darum, dass es dir besser geht. Das sind die Früchte. Das sind aber die Wurzeln außer Acht gelassen. Versteht ihr das? Wir brauchen eine Hilfe bis tief an die Wurzeln heran. Das ist ganz wesentlich und wichtig. Ich frage manchmal, hast du eine Ahnung, wann das angefangen hat? Manchmal ist das gar nicht so einfach, da dem auf die Spur zu kommen. Ne? Aber das ist ganz wesentlich und wichtig. So. Jetzt habe ich noch einen Punkt. Und zwar, was steht in Hebräer 12, Vers 15? Das ist gleich immer so die Frage. Achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume und eine bittere Wurzel aufwachse und andere anstecke und unrein mache. Das Stichwort heißt Bitterkeit. Ganz viele Menschen sind verbittert. Und wenn so eine Bitterkeit im Leben ist, macht es dir das Leben schwer und drückt dich nieder. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, Jesus, ich bitte dich um Vergebung für diese Bitterkeit und renne mich in deinem Namen davon. Bitterkeit, Neid und Eifersucht und Hass, all das muss raus aus dem Leben. Zum Schluss. Ist doch eine hohe Stunde geworden, ne?
Na gut.
Trotz Kürzung. Kurzer Vortrag. Also, es gibt so aus der Erfahrung heraus, ich sag mal, wie ein Modell, eine Hilfe, wie kann ich denn ganz praktisch damit umgehen, wenn ich für jemanden beten will? Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt nicht die perfekte Methode, ne? Aber es ist eine Hilfe, wenn man so im Hinterkopf hat, wie kann ich denn so Schritte gehen, die hilfreich sind. Also die erste Frage, der erste Schritt, was ist dein Problem, wo hast du Schmerzen? Wir hören sozusagen auf diese Person und wisst ihr was? Wir hören mit unseren beiden Ohren vielfältig. Und zwar auf die Person und zu Gott hin, zum Heiligen Geist. Das heißt, wir erwarten dabei, dass Gott uns vielleicht so einen Impuls gibt, was noch wesentlich und wichtig ist. Vielleicht sogar, was die Person jetzt gar nicht nennt. Da können wir dann nochmal nachfragen. Könnte das noch eine Bedeutung haben? Zum Beispiel so, ne? Und der zweite Schritt, da geht es um das Verstehen. Was sind die Ursachen? Ne? Da erinnere ich an mein Bild mit der Wurzel. Ne? Hast du da Ahnung, wann das angefangen hat? Ja, es gibt ja so ganz natürliche Ursachen. Also wenn jemand einen Unfall hat und gestürzt ist, das Bein gebrochen hat, das ist einfach. Ne? Also da weiß man, worum es geht. Oder ja, wenn irgendwelche Schuld ist von anderen. Manchmal gibt es auch, da sagt jemand, ja, das war schon immer so in unserer Familie, auch schon, das zieht sich so über Generationen. Ein ganz wichtiges Thema. Es gibt psychisch nicht so gut, Verhalten zu anderen. Oder aber, es gibt so noch andere Ursachen. Wir hören sozusagen, fragen immer wieder mal nach. Gibt es irgendwelche Belastungen? Gibt es Dinge, die mit Aberglauben, mit Esoterik zusammenhängen? Und so weiter. Oftmals sind viele Dinge wie ein bisschen vermischt. Da brauchen wir dann eine Zeit, wo man das ein bisschen sortiert und so. Und als drittes wäre dann das Gebet, dass wir beten. Wir bitten um Gottes Gegenwart, Klarheit von ihm. Eventuell sprechen wir zu den Problemen und sagen, im Namen Jesus soll das verschwinden, die Schmerzen sollen verschwinden. Oder Wir beten, dass Heilung in die Lebensgeschichte kommt, wie auch immer. Wir können noch vor dem Gebet sagen, die Macht von Krankheit und Schwäche ist gebunden. Und gut ist es, wenn wir beten, dass wir ruhig unsere Augen offen behalten und sehen, manchmal sieht man das, dass Gott in irgendeiner Weise handelt. Manchmal empfindet die Person Wärme oder auch so ein Kribbeln vielleicht. Oder auch manchmal ein tiefes Atmen. Es können auch mal ein paar Tränen fließen. Das ist alles gar nicht schlimm, ganz normal. Wir können Fragen stellen. Wie geht's dir jetzt? Spürst du noch irgendwas? Und wie auch immer. Also so die Person wie in diesem Prozess von Gebet und Heilung mit einbeziehen. Und dann ein viertes, wie geht's denn dann nur weiter? Ihr könnt sagen, du hast eine Autorität, kannst auch sagen, im Namen Jesu darf das nicht wiederkommen, ich widerstehe auch den Schmerzen. Manchmal ist es wichtig zu sagen, komm nicht wieder in so eine alte Verhaltensweise hinein. Jesus hat gesagt, sündige nicht mehr, ne? Gibt's auch in der Bibel. Also etwas Altes nicht wieder zurück. Und dann ist es sicher ganz wesentlich und wichtig zu sagen, weißt du, wir können dranbleiben, weiterbeten. Du darfst Hoffnung haben, dass Jesus die Heilung weiter und weiter und weiter bringt. Also mir ist es immer ein ganz großes Anliegen, wirklich Ermutigung weiterzugeben. Und da richtig stark zu ermutigen, dass die Hilfe wachsen und reifen wird. Manchmal muss man einen Hinweis geben, auch eine Ermahnung mal sagen. Das kann auch sein. Medikamente werden nur in Absprache mit dem Arzt abgesetzt oder verändert. Also, du wirst erleben, dass Gott handelt und dich auch gebrauchen kann. Manchmal ist es auch ganz wichtig, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, zu sagen, ah, da bin ich irgendwie ein bisschen überfordert. Da sollten wir doch nochmal jemand mitfragen, der mehr Erfahrung hat. Das ist keine Schande, ne? Sondern ganz normal. Wir sind ja als Gemeinde zusammen sozusagen und ergänzen da auch und helfen einander. Ja, und wir dürfen darum bitten, dass Jesus uns weiter aufbaut und stärkt und ermutigt und ja, ganz viel Weisheit immer wieder neu gibt. Vielleicht bis dahin.
Mhm. Dankeschön.
Es gibt Stunde.
Gut.